Herzlich willkommen zum Referendarsflüsterer. Ich wünsche euch einen schönen Tag zu einer Folge vom Referendarsflüsterer, die mir wichtig ist, nochmal so ganz grundsätzlich. Ich möchte ein bisschen einen Monolog starten und vor allen Dingen diejenigen, die jetzt mit dem Referendariat anfangen, den Mut zusprechen. Und zwar, weil das wichtig ist, dann ein bisschen schimpfen und dann nochmal Mut zusprechen. Das sind jetzt so die drei Teile. Wie immer eine kurze Anmerkung, bevor es losgeht. Ich habe immer noch nicht ganz den Gedanken abgeschlossen, den Podcast sponsern zu lassen. Ich habe aber so die Tendenz, dass es nicht so sein wird. Und weil es nicht so sein wird, werde ich auch zukünftig immer darauf hinweisen, was es so Neues gibt, wie ihr mich unterstützen könnt. Und zwar auch nicht monetär und so weiter. Weil ich einfach der Meinung bin, dass es zwar gut ist, dass wir in einer Welt leben, in der sehr viel Inhalte einfach frei weitergeleitet werden können, aber dass sich, wenn man etwas wirklich gut findet, dass man auch dafür vielleicht eine Gegenleistung bringen kann, wäre jetzt zu viel, sondern eine Form von Wertschätzung irgendwo zeigen kann. Das kann alles sein, ja. Das kann auch einfach mal eine Mail sein, ein Kommentar oder sonstiges. Weiterleiten, teilen. Insofern freue ich mich einfach darüber, wenn ihr sagt, ja, das ist mein Ding, das höre ich gerne, das ist für mich wertvoll, wenn ihr mich auf irgendeine Weise unterstützen möchtet. Ich sage euch mal, die einfachste Art, mich zu unterstützen, meine Arbeit zu unterstützen, wäre es, wenn ihr beispielsweise das nächste Mal, wenn ihr bei Amazon was kauft, einfach Referendarsflüsterer eingebt, auf die Seite geht und diesen Affiliate-Link anklickt. Da verliert ihr nämlich nichts, aber ihr unterstützt mich quasi implizit, weil ich da eine kleine Provision für kriege. Genau, jetzt wisst ihr, dass am 8.2., eine Woche später als ich dachte, der Kalender, mein Referendariatsplaner, auf den Markt geht. Ich freue mich sehr. Ich habe da relativ lange dran gearbeitet, habe ich das letzte Mal auch gesagt. Ich will euch damit nicht langweilen. Aber ich freue mich natürlich wahnsinnig, falls ihr den erwerbt, wenn ihr mir rückmeldet, wie ihr den findet, beziehungsweise wenn ihr eine Rezension schreibt. Das ABC der gelassenen Referendare ist jetzt gerade in zweiter Auflage. Das freut mich auch sehr. Das ist natürlich nur so ein kleiner Einstieg, ist ganz klar, ist ein Geschenkbuch für Leute, die irgendwie anfangen. Es erklärt noch nicht sozusagen vollständig, was wirklich jetzt alles guter Unterricht ist und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist das auch etwas, wo ihr sagt, ja Mensch, Podcast finde ich super, vielleicht kann ich das Büchlein mal weitergeben. So, das war's. Jetzt. Wenn ihr das Referendariat anfangt, dann tut ihr das als Leute mit einem ersten Examen. Ich hoffe, das heißt jetzt auch noch so, aber ich glaube, das heißt ja erstes Examen oder Master ist auch völlig egal. Aber ihr tut das als Leute, die mit großer Wahrscheinlichkeit viel geleistet haben, Prüfungen gemacht haben, viel gelesen haben. Ihr tut das als Menschen, die sich interessieren dafür, was passiert in den Fächern in der Welt. Und ihr tut das als Menschen, die also keine Erstklässler sind. Also lasst euch auch nicht einreden, dass ihr Erstklässler seid, auch nicht von anderen. Ich habe ja schon oft darüber geredet, dass die sozialen Netzwerke schön sind, um sich Unterstützung zu holen und so weiter und so fort. Aber in der Instagram-Filterblase sehe ich auch das Gegenteil. Und zwar jetzt nicht als ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen gestandener Lehrer, weil ihr wisst auch, das erzähle ich auch immer wieder, dass man immer weitermachen kann, sondern wenn ich mir vorstelle, dass ich zu meiner Reff-Zeit Instagram gehabt habe. Weil die Möglichkeiten sind ja nicht nur sehr groß, sich Anregungen zu holen, sondern man denkt manchmal, what the fuck? Ist das geniales Material? So gut werde ich nicht. Und schon ist man wieder in der Schleife. In dieser Schleife zu sagen, jetzt muss ich dies auch tun, jetzt muss ich das auch tun. Und zum Aufwand und Ertrag sage ich gleich noch was. Was ich aber sagen will, ist, ihr beginnt das Referendariat vielleicht als Menschen, die noch nicht im Lehrberuf so viel Erfahrung haben. Aber lasst euch doch nicht einreden, dass ihr sozusagen die kleinen Anfänger seid. Ja? Ja, ihr seid, und wenn es nur das ist, zertifiziert. Ihr seid Experten in einem bestimmten Bereich. Ihr habt euch mit Themen bekannt gemacht. Ihr habt die erarbeitet. So, erstmal, das jetzt wollte ich nur grundsätzlich sagen. Also lasst euch doch nicht schockieren. Also ich habe manchmal das Gefühl, Referendare sind wie Hypochonder, die nach Krankheiten googeln. Und da weiß ich, wovon ich spreche, weil ich bin zwar selber jetzt kein ausgewiesener Hypochonder, aber ich habe einfach aufgehört, irgendwas zu googeln, wenn ich eine rote Stelle am Arm habe. Das mache ich nicht. Ich gucke erst mal, was ich machen kann, und sonst gehe ich halt zum Arzt. Aber dieses Googeln ist nicht immer, aber oft führt das in Gefilde, die einem dann noch schlechter gehen lassen. So, das ist das erstmal grundsätzlich. Also, ihr geht dahin als Experten in Bereichen und ihr geht da natürlich hin als Auszubildende in anderen Bereichen. Und ganz grundsätzlich ist das Referendariat etwas, wo man sich wahnsinnig drauf freuen kann. Weil anders als in Praxiserfahrungen habt ihr die Möglichkeit, mit den Klassen zu arbeiten. Und es sitzt auch nicht die ganze Zeit jemand drin. Ihr könnt das ausprobieren, ihr könnt verschiedene Methoden machen, ihr könnt eure eigenen Inhalte mit reinbringen, ja. Natürlich gibt es Bildungspläne, aber was weiß ich, was ihr für geniale Romane gelesen habt, die ihr mal mit Klassen lesen könnt. Ich meine, sprecht das ab und es geht, sprecht es ab und es geht nicht, aber es ist ein Freiraum da, ihr habt Verantwortung, aber auch im Guten. Und ihr seid nicht nur die Referendare, sondern ihr seid eben Leute, die bei einem Marathon auf den letzten paar hundert Metern sind. Die Sache ist aber natürlich auch, dass das Referendariat eine Ausbildungszeit ist, die noch bewertet wird. Und jetzt muss ich euch ein bisschen pathetisch nochmal was erzählen von meinem wirklich sehr geschätzten Mediävistik-Professor damals, Herr Hasebrink, den ich hier grüße. Der hat gesagt, in Bezug auf Noten, wenn Sie eine Goldmedaille wollen, wie beim Skispringen, dann sollten Sie während des Sprungs nicht an die Medaille denken, sondern nur an den Sprung. Und das ist unfassbar wichtig. Und jeder von euch, der jetzt vielleicht denken könnte, das ist nur Blabla, nein, ist es nicht. Weil ich sehe, heute habe ich wirklich drei Dinge online gesehen, die mich wahnsinnig beschäftigt haben. Und eine davon ist, da war eine Suchanfrage: Beginn Referendariat November, wann UPP? Also mit anderen Worten, da beginnt jemand in 1000 Monaten sein Referendariat und fragt, wann die erste Lehrprobe ist. Ja, sagt mal, hackt's eigentlich? Natürlich kann man sich jetzt einlesen und so, und ich finde das auch völlig nachvollziehbar und verständlich, dass man schon mal so hier und mal da was liest, alles gut. Aber wisst ihr, worum es geht? Es geht um die Schüler. Dass wir uns nicht falsch verstehen, das ist kein esoterisches Geschwafel, sondern wenn ihr mit Schülern arbeiten könnt, dann kriegt ihr schon eure 1 oder eure 2 oder vielleicht kriegt man auch mal eine 2 bis 3 oder eine 3. Kann passieren, aber dafür müsst ihr mit Schülern arbeiten können. Die Schüler interessieren sich nämlich ehrlich gesagt ziemlich wenig für Arbeitsblätter. Versteht mich nicht falsch, die finden das schon okay, die finden das süß, die finden das manchmal nett, ne, wenn man sich so anstrengt und so weiter und so fort. Aber die Schüler werden nicht aus der Unterrichtsstunde rausgehen und sagen, boah, War das ein geiles Arbeitsblatt? Ja, also wirklich, wenn das mal passiert, er sagt mir Bescheid. Aber was sie vielleicht tun, wenn es richtig gut läuft, ist die Klingel überhören. Was sie vielleicht tun, wenn es richtig gut läuft, ist nicht zu fragen, welche Note sie kriegen. Was sie vielleicht tun, wenn es richtig gut läuft, ist zu sagen, dass das Spaß gemacht hat. Und wenn sie das nicht sagen, und das ist ja vielleicht auch etwas, was so ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, immer wenn es gut läuft, sagt keiner was, immer wenn es schlecht läuft, wird man überhäuft. Deshalb sollte man eben auch diese Feedback-Geschichte machen. Mit einer Klasse, mit der man eine Verbindung eingegangen hat, kann man nahezu alles erarbeiten. Und normalerweise werden einige Fachleiterinnen und Fachleiter sagen, also man sollte zum Beispiel nicht sagen, irgendwie, boah, das Thema interessiert mich auch nicht, bin ich absolut dabei, aber was ich zum Beispiel ab und zu mal sage ist, Leute, jetzt wird es mal schwierig, da müssen wir jetzt hier kurz durch. Das sind Grundlagen so, da müssen wir jetzt rein. Die Schüler interessieren sich für euch und die wollen, dass ihr euch auch für die interessiert. Und Überraschung, das kann man nicht durchlesen. Es gibt keinen Plan, es gibt kein Rezept, ja. Und ich weiß Asche auf mein Haupt. Ich habe zwei Artikel geschrieben, die perfekte Lehrprobe und No-Gos in Lehrprobe. Aber wenn ihr die nachlest, dann wird da genau das stehen. Die perfekte Lehrprobe kann eine Lehrprobe sein, die ganz anders läuft. Ich gebe euch mal zwei Beispiele. Beispiel Nummer eins, fiktiv. Ihr beginnt die Lehrprobe. Und Jochen kriegt Nasenbluten. Ja, da kann euch doch nichts Besseres passieren, quasi, weil ihr dann zeigen könnt, wo eure Priorität ist. Weil ihr zeigen könnt, natürlich habt ihr durchgeplant und durchgetaktet, aber ihr geht zu Jochen und sorgt dafür, dass der ein Taschentuch kriegt. Und wisst ihr, das Schwierige an so einer Lehrprobensituation oder an Besuchsstunden oder so ist, dass ihr im Prinzip vergessen müsst, dass da jemand ist. Ja, die haben schon genug Hampelmänner gesehen. Und ganz ehrlich, wenn ihr die Innovation des Jahres erfinden wollt, die haben das schon gesehen, die Fachleiter. Die wollen euch sehen als Lehrer, wie ihr mit euren Schülern arbeitet. Und obwohl ich ja jetzt den Fehler mache und auch wieder über Lehrproben spreche, kann ich euch sagen, das lernt man, indem man die Schüler erstmal ernst nimmt und nicht indem man guckt, ob in 4 Monaten eine Lehrprobe ist. Wenn man mit Schülern arbeitet und eine Beziehungsebene zu denen hat, dann kann man auch sagen so, ey Leute, ich will jetzt mal mit euch eine Methode ausprobieren. Und irgendwann, ja, vor der Lehrprobe dann, 2 Wochen davor, da könnt ihr dann zu denen sagen, ey Leute, das wird wichtig für mich und so weiter und so fort. Und wenn ihr mit der Klasse gut zurechtkommt, dann werden die sich für euch zerreißen. Nicht aber, wenn ihr von Anfang an die Klasse als so eine Art Humanressource nutzt, die sozusagen auf euch fixiert, das ausführen soll, was ihr jetzt plant. Ja, dieses Drängende, was dann in den Gruppen auch so steht. Warum machen die nicht das, was ich will? Weil es erstmal grundsätzlich gar nicht darum geht, dass man sich irgendwas plant und das dann auf andere Menschen stülpt, sondern weil es grundsätzlich darum geht, erstmal zu sagen, mit wem habe ich es denn zu tun? Was sind das denn für Leute? Ganz ehrlich, in einer großen Wahrscheinlichkeit, wenn ihr nicht in der fünften, sechsten Klasse seid, in einer großen Wahrscheinlichkeit sind das Leute, die sich gerade überhaupt nicht für das, was ihr machen wollt, interessieren. Das ist eine riesen Herausforderung. Die wollen Fortnite spielen, die wollen mit ihren Freunden gehen, die wollen daddeln, die wollen gerade ein anderes Buch lesen, und zwar eins, was ihr vielleicht gar nicht vorhabt und so weiter. Die wollen miteinander quatschen, die wollen sich ausprobieren, die wollen rausgehen, ja. Lasst euch da nichts einreden, ist immer noch so, die wollen Skifahren gehen und so weiter und so fort. Die wollen das gerade nicht machen. Und die Frage ist, wie schafft man vielleicht das aufzunehmen, was die machen wollen? Vielleicht haben die doch tolle Ideen. Wie schafft man es aufzunehmen, zu fragen, sag mal, wie geht's euch eigentlich? Was ist denn gerade mit euch los? Ja. Eine Beziehungsebene herzustellen. Wenn diese atmosphärische Seite, die ist das ein und alles. Und mir geht es jetzt nicht um Social Engineering zu sagen, okay, macht erst das und dann kriegt ihr eure Eins. Aber im Prinzip ist es so. Absprung und so, ne, was ich gesagt habe mit dem Beispiel. Und das ist der Fokus. Und wenn das der Fokus ist, dann ist die Ausbildung, das Drumherum, das Seminar, das Studienseminar, das ist dafür da, euch dabei zu helfen. Wenn jemand sagt, oh, jetzt haben wir in Pädagogik wieder so ein Rumgehüpfe gemacht und bla 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 bla, das bringt doch gar nichts und so, dann hat er im größten oder im höchstwahrscheinlichsten Fall gar nicht verstanden, worum es geht. Denn es geht nicht darum, den Fachleiter zu scannen und Terminator-like herauszufinden, was der jetzt will und ob man eine Vier-Ecken-Methode macht. Es geht darum, nach und nach herauszufinden, welche Methoden, die es gibt, welche Methoden für Aufmerksamkeitssteigerung, für Entscheidungsprozesse, für Erörterung, für Verständnis, für Wiederholung, für Transfer es überhaupt gibt und inwiefern man das damit verbinden kann. Natürlich sagen die meisten Lehrerinnen und Lehrer, und da schließe ich mich absolut ein, nicht jeden Tag, oh Gott, die Aufgabenstellung war zu schwer in der siebten Klasse. Ah ja, es hat wahrscheinlich damit zu tun, wie schon Piaget gesagt hat, dass das Abstraktionsvermögen und so, ihr wisst, was ich meine. Aber man muss als Lehrer doch wissen, woher es kommt. Man kann ja nicht alles mit Intuition tun, ne? Vor allen Dingen, wenn man die Intuition noch gar nicht herausgefunden hat, erlernt hat. Und ich sehe das auch bei mir. Also ich habe immer Arbeitsfelder, wo ich sage so, ey, hier müsste ich mir noch mal ein bisschen Theorie reinziehen. Einfach, damit die Praxis besser wird. Das heißt, das ist meine Abstufung. Mit wem habt ihr es zu tun? Mit Menschen, die im besten Fall lernen möchten. Und dann eröffnet man ihnen diese Lernchancen oder die da keinen Bock drauf haben und dann versucht man trotzdem eine Verbindung herzustellen und mit ihnen zu arbeiten. Und das könnt ihr, weil ihr Experten seid. Es ist ja nicht so, dass euer Studium irgendwie völliger Schwachsinn war und ihr jetzt von null anfangt. Ich hoffe, ihr seht das auch, wie ich das meine, in dieser Form als Mutzuspruch. Ich will euch Mut zusprechen. Ich will euch sagen, lasst euch doch nur nicht von diesen ich tue was, damit ich was krieg, Gedanken fertig machen. Da musste ich gerade dran denken, als ich den Podcast angefangen habe. So nach dem Motto, mache ich den Podcast nur, damit ich was krieg? Nein. Ich mache den Podcast, weil ich da Lust drauf habe. Und ich freue mich, wenn die Wertschätzung, die dann dafür besteht, dass ich ja mitkriege, dass die dann artikuliert wird. Und deshalb verstehe ich auch nicht Menschen, die Dinge nur tun, um etwas anderes zu tun. Und das ist vielleicht das, was unter dem Eindruck, unter dem ich gerade stehe, ist unter einem YouTube-Video, da habe ich ein neues YouTube-Video gemacht, Lehrer werden, Lehrer sein. Da spreche ich so ein bisschen über den Entscheidungsprozess und spreche darüber, was ich so gemacht habe und was ich finde, was ein guter Lehrer ist. Und das unterscheidet sich ja sehr stark. Und das möchte ich jetzt auch nicht alles wiederholen. Da könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, das YouTube-Video angucken. Und ich spreche ein bisschen über Bachelor, Master und ich denke mal, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, werdet ihr Bachelor und Master gemacht haben. Und mir geht es auch nicht darum, das irgendwie zu verdammen, im Gegenteil. Nur, was glaube ich relativ deutlich ist, ist, dass sich etwas verändert hat. Und das, was sich verändert hat, ist, also die Freiheit, Inhalte auszuwählen. Hat jetzt jemand geschrieben, man kann ja das auswählen, noch, wann man was macht, aber nicht mehr zwangsläufig was. Ich meine, das ist auch nicht schlecht, ja. Also ich habe drei Fächer gemacht. Ich hätte mir in Geschichte, hätte ich die ein oder andere Vorlesung mehr machen sollen zu bestimmten Teilbereichen, wo ich einfach dachte, boah, nee, habe ich keinen Bock zu. Diese Freiheit hatte ich. Das habe ich aber dann halt in die deutsche Literaturgeschichte beispielsweise investiert, weil ich da unfassbar Bock drauf hatte. Und jetzt kommt ein Ding, da könnte ich heulen. Da schreibt jemand, und ich glaube, der meint das überhaupt nicht böse, der Strebax23 hier auf YouTube. Der schreibt, ich zitiere: Mir ist nie ganz einleuchtend, weshalb auf das heutige Bachelor-Master-System geschimpft wird. Natürlich ist die Autonomie stark eingeschränkt, aber der Unterschied zum alten System ist doch nur, dass die Noten von Beginn an zählen. Ich kann mir doch im heutigen System immer noch aussuchen, wann ich welche Sprachpraxiskurs wählen kann oder wann ich meinen Literaturkurs bewege. Zum Beispiel kann ich ja hier ein Semester mal abwarten, wenn mir das Angebot nicht zusagt. Das natürlich abgesehen von den Einführungsklausuren, die man in den ersten Semestern absolvieren muss. Aber das war doch früher hoffentlich auch so. Ich habe mich jetzt hier so ein bisschen verhaspelt, habt ihr vielleicht gemerkt. Und jetzt? Was ich am frühen System nicht verstehen kann, ist, dass die Noten nie gezählt haben. Wo war denn dann der Anreiz, sich anzustrengen? Leute, echt jetzt? Wo der Anreiz ist, sich anzustrengen in einem Studium, das man selbst erwählt hat? Im Lustgewinn, in der Bedeutung, in dem Interesse nachzuforschen. Also, ich möchte doch keinen Lehrer haben als Schüler, der studiert hat, um die Noten zu kriegen. Was ist das denn? Und ich bin nicht sauer auf Strebacks. Und ihr könnt mir auch sagen, hey, du kannst mir nicht sagen, dass Noten nichts bedeutet haben. Nee, überhaupt nicht. Sage ich das nicht. Natürlich habe ich mich über gute Noten gefreut. Wir haben halt Scheine gemacht, aber ich habe die Kurse doch nicht gewählt, um eine Note zu bekommen. Sag mal, hackt's? Wisst ihr, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, Bildung im 21. Jahrhundert. Da geht es so ein bisschen darum, was Schülerinnen und Schüler heute lernen müssen. Und was die lernen müssen, ist zum Beispiel in hohem Maße selbstständiges Arbeiten, kreatives Denken, Problemlösung und so weiter und so fort. Was die aber oftmals lernen ist, wenn man das Richtige auskotzt, kriegt man eine gute Zensur. Sind das die Menschen, die wir dann hinterher in einer Gesellschaft brauchen, die gerade was so Demokratiestrukturen angeht, den Bach runtergeht? Ich glaube doch nicht. Wir brauchen doch Leute, die positiv denken, weil sie wissen, was ihnen liegt und was ihnen nicht liegt, wo ihr Interesse ist. Und nicht nur Leute, die das machen, was man ihnen sagt, damit sie dann eine Zensur erfahren. Was ist denn los? Also, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, erst Mut, dann Geschimpfe, dann wieder Mut. Ich bin gerade beim Geschimpfe, habt ihr wahrscheinlich bemerkt. Aber für mich ist das einfach nicht nachvollziehbar. Wie kann man denn nur auf diese Art und Weise schauen? Warum habe ich das damals gemacht? British Newspapers. Fand ich total spannend. Hätte es auch keine Note für geben können. Warum habe ich das gemacht? Monster im Mittelalter. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht mehr. Ja, ich habe damals eine Hausarbeit geschrieben über das Weltbild von John de Mandeville. Brauche ich das? Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Aber was ich jederzeit brauche, ist, mich in ein Thema einzuarbeiten, das vielleicht nicht mein Hauptthema ist, das zu systematisieren, zu kategorisieren, zu schauen, wo sind die wichtigen Stellen, zu reduzieren, aufzubereiten, so dass es zugänglich wird. Ja, also brauchte ich den John de Mandeville? Nee, brauchte ich nicht. Aber hat Spaß gemacht. Small Talk brauchte ich nicht. Hat Spaß gemacht. Brauche ich jetzt übrigens auch mal immer wieder, weil, klar, man kann da ja hingehen. Man kann auch im Unterricht seine Themen ja auch in Richtungen leiten und so weiter und so fort. So, jetzt gehe ich wieder zum Mut. Lasst euch doch nicht einreden, dass das, was ihr macht, völlig sinnlos ist, nur weil irgendeiner meint zu sagen, dass der sogenannte Praxisbezug jetzt die Diktatur des Lernens ist. Ihr habt Dinge gemacht, und da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, weil sie euch interessiert haben. Und ihr wollt Lehrer werden, und da gehe ich auch ganz stark von aus, weil euch die Schüler interessieren und weil euch interessiert, dass ihr den Schülern Zugänge vermittelt zu Gebieten, damit sie für sich Bedeutung erlangen, damit sie glückliche Menschen werden, damit sie teilhaben können an einer sich rasant entwickelten Gesellschaft. Und wenn da jemand kommt und sagt, was hat das denn mit der Praxis zu tun, dann hat er es einfach nicht verstanden. So ist das. So sehe ich das. Ich meine, ganz ehrlich, kommentiert es, schreibt mir zurück auf Twitter @blume_bob, wenn ihr das anders seht. Aber ich bin der Meinung, wir brauchen nicht noch mehr Menschen, die einfach nur etwas tun, um etwas anderes zu bekommen. Zusammenfassung. Ihr seid Experten in eurem Gebiet und ich weiß, ihr wollt euer Referendariat richtig gut bestehen. Bin ich auch bei. Ja, da könnt ihr gerne bei mir nachlesen, wenn ihr möchtet, oder woanders. Es gibt sehr viele tolle Experten. Aber wenn ihr merkt, dass ihr euch schlechter damit fühlt, dann lasst es erstmal sein und freut euch auf diese Aufgabe. Freut euch auf die Schüler. Die haben Bock auf euch. Die haben Bock auf die jungen Reffis. Allerdings nicht, wenn es nur darum geht, die buntesten Arbeitsblätter zu machen. Ganz klar nicht. Oh, schon wieder diese Arbeitsform. Also wie kann ein Schüler das sagen, schon wieder diese Arbeitsform? Das macht er deshalb, weil Refis vielleicht sagen, oh, jetzt müssen wir wieder eine Gruppenarbeit machen, der Fachleiter will das. Nein, nicht der Fachleiter will das. Die Frage ist, welche, und da kommt man später drauf, hey, die Frage ist, welche Arbeitsweise bietet sich an für die Erarbeitung der Sache unter den Bedingungen dieser Klasse? Das kann frontal sein, das kann Gruppenarbeit sein, das kann Gruppenpuzzle sein, das kann Einzelarbeit sein, das kann Think-Pair-Share sein und so weiter und so fort. Aber nicht Gruppenarbeit, weil der Fachleiter das will. Der Fachleiter will das, weil es um Funktionalität geht. Also natürlich könnt ihr 3 Tage an einem Arbeitsblatt schnitzen, aber nur wenn es den Aufwand lohnt. Und den Aufwand lohnt es, wenn dieses Arbeitsblatt, was ihr da so fabriziert habt, in einer ganz besonderen Weise den Inhalt, den ihr für die Klasse dann macht, hervorhebt. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich Fachleiter wäre und ich weiß nicht, ob das irgendwann mal was ist, was erstrebenswert ist, aber ich wäre auch, also ich wäre beides ungeheuer fordernd. Aber auch knallhart. Knallhart in dem, dass ich sagen würde, also warum ist das bunt? Natürlich kann man gelb, grün, blau. Und das kann auch Gründe haben, aber doch nicht den Grund, es soll bunt. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, da kann ich noch mal anders drüber sprechen. Ich habe ja auch eine Podcast-Folge, Unterrichtsplan und so fort. Also, wenn ihr jetzt loslegt, wenn ihr mittendrin seid, erinnert euch daran, ja, es ist anstrengend. Ja, es ist fordernd. Ja, es gibt Momente, wo man nicht mehr kann. Erinnert euch daran, dass ihr Experten seid und dass ihr den Schülern irgendwie vermittelt, wie viel Spaß es macht, Dinge zu ergründen, neugierig zu sein, miteinander zu arbeiten, Probleme zu lösen. Das finde ich toll. Verdammt nochmal. So, und jetzt hoffe ich, dass euch diese etwas monologische Folge gefallen hat, ja, und dass ihr wieder zuschaltet. Wie gesagt, wenn ihr euch persönlich angesprochen fühlt, schreibt mir gerne ein Feedback, info@bobblume.de. Lasst mir eine Rezension da unter iTunes, gerne auch eine kritische. Ich versuche, ja, irgendwie mich daran zu orientieren oder darauf einzugehen oder so. Es bleibt im Flow. Transparenz ist mir ganz wichtig. Übrigens auch in den Klassen nützt ja nichts, wenn ich gegen die arbeite. Ich das Gefühl habe, wir kommen so nicht weiter, da muss ich nachfragen, was können wir anders machen. Die Schüler sind halt Menschen, wie gesagt, die sind keine Modelliermasse. Also, schön, dass ihr zugehört habt. Bin gespannt, was ihr so sagt. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Dann wieder Dialoge, glaube ich. Also, bis dann, euer Referendarsflüsterer Bob Blume.